Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die heutige Folge hostet Beate Textor. Sie ist Vertriebsleiterin bei Dumont und ehrenamtliche Sprecherin der IG Vertrieb im Börsenverein. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen, ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts und freue mich sehr, heute Ihr Host sein zu dürfen. In unserer heutigen Folge soll es um Marketing und Vertrieb im Verlag gehen. Dazu spreche ich mit Lisa Strauß, die ich ganz herzlich begrüße, Geschäftsführerin der Bücherbüchse über die Spannung zwischen klassischem Vertrieb und neuen unkonventionellen Wegen, wie sie die Bücherbüchse beschreitet. Hallo, liebe Lisa. Schön, dass wir uns heute sprechen. Ich starte mal direkt rein in das Feld und mit der spannenden Frage, wo kommst du her? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, die Bücherbüchse zu gründen?
Hallo Beate, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein kann und erzähle natürlich total gerne, wie ich in der Buchbranche gelandet bin, gerade weil das so gar nicht der geplante Weg bei mir war tatsächlich. Ich habe eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert, komme also eher aus der BWL-IT-Richtung und für mich waren aber Bücher schon immer etwas, was ich geliebt habe. Es war eine ganz, ganz große Leidenschaft für mich und damals als Teenager war mein großer Traum, dass ich irgendwann im Verlag arbeiten möchte. Und für mich gab es da tatsächlich einfach nur Lektoren. Das war für mich so der einzige Beruf, den es in der Verlagsbranche gibt. Und als ich meiner Mutter erzählt habe, ich möchte das machen, war sie gleich so, mach das nicht. Bücher werden gar nicht mehr so viel gekauft und gelesen. Es gibt eben nur noch E-Books und es gibt so wenig Jobs in den Verlagen, da hat man gar keine Chance reinzukommen. Und dann ist das Thema Buch und Verlag für mich ganz schnell in den Hintergrund gerutscht und ich habe was Zukunftssicheres studiert und das war eben Wirtschaftsinformatik. Und erst im Laufe meines Studiums habe ich zum ersten Mal in den USA das Konzept von Buchboxen gesehen und fand das total spannend und wollte auch unbedingt selber eine Buchbox bestellen, einfach weil ich ja Bücher schon immer sehr, sehr viel gelesen habe und habe aber in Deutschland keine Buchbox gefunden, die ein Genre beinhaltet hat, was ich toll fand, was ich spannend fand und eine Box, die ich haben wollte. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das suche und nicht finde, gibt es vielleicht andere, denen es genauso gibt, geht. Und so ist dann auch die Idee zur Bücherbüchse entstanden, dass ich gesagt habe, wenn das mein Bedürfnis ist, haben das andere vielleicht auch und ich probiere es einfach mal aus und habe dann einen Webshop aufgebaut, was einfach durch meine IT-Kenntnisse dann relativ einfach war. Und mit Social Media Marketing damals angefangen und so hat die Bücherbüchse ihren Lauf genommen. Also eigentlich komme ich aus einem ganz anderen Bereich, aber die Leidenschaft hat mich am Ende doch in die Buchbranche gebracht und meine Mutter schmunzelt da jetzt mal sehr drüber.
Ja, das klingt sehr schön. Das klingt, finde ich, auch sehr erfreulich und sehr gut für unsere Zukunft, unsere gemeinsame Zukunft in der Buchbranche, dass es eben diese Seiteneinstiege Einstiege gibt, die sehr erfolgreich sind, wo man von einer anderen Seite kommt und deine Mutter in dem Fall nicht recht hatte, sondern du sehr zukunftsträchtig da irgendwie dir deine Nische gesucht hast, die, wie ich finde, überhaupt gar keine Nische mehr ist, weil du bist ja mit deinem Betrieb irgendwie gar nicht mehr wegzudenken. Was du gerade schon gesagt hast, du hast angefangen, einen Webshop aufzubauen. Das klingt ja direkt nach einer Endkundenansprache, also nicht der klassische Weg, wie wir ihn gehen im Dumont Buch Verlag, dass wir über den Handel zum Endkunden kommen, sondern du bist direkt an den Endkunden gegangen. Und da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, ja, wo beginnt für dich Marketing? Was ist eigentlich Vertrieb? Gibt es da bei euch eine Trennung oder lebt ihr das zusammen?
Also tatsächlich gibt es für uns eine Trennung, auch abteilungsmäßig. Also wir haben schon zwei verschiedene Teams, die sich den Themen widmen, haben aber ein Vertriebsteam erst seit letztem Jahr, also seit Mitte 2024 und auch eigentlich nur, weil wir unseren eigenen Verlag gegründet haben. Im Dezember 2023 haben wir unseren Verlag angekündigt, der heißt Leaf. Und da haben wir zum ersten Mal gemerkt, wir brauchen Vertrieb, einfach um die Bücher nicht nur an die Endkunden zu bringen, über einen Webshop, über Social Media, wie wir es bisher kennen, sondern auch wirklich über den traditionellen Handel, sage ich mal. Und das ist auch für uns so der große Unterschied, intern zumindest. Marketing ist für uns alles, was mit Endkunden zu tun hat, also Newsletter, Social Media, Paid Ads und so weiter. Während Vertrieb bei uns die Zusammenarbeit mit Geschäftskunden ist, also den ganzen Händlern, Buchhandlungen und so weiter. So trennen wir es tatsächlich für uns, also B2B, B2C. und gar nicht so richtig maßnahmenmäßig, sondern es ist eher zielgruppenmäßig. Ist das bei euch auch so oder habt ihr eine ganz andere Differenzierung?
Ich musste gerade schon innerlich ein bisschen schmunzeln, dass wir uns dann doch so nah sind, was das angeht. Denn bei uns ist das genauso. Wir haben erst vor ein paar Jahren so eine größere Trennung auch vorgenommen. Bei uns war es lange so, dass Marketing und Vertrieb zusammenliefen. Und wir haben vor 4 Jahren dann die Abteilung Marketing, ich möchte mal sagen, innerhalb des Hauses outgesourced und eine Marketingabteilung gegründet. Und die wendet sich auch ganz klar an den Endkunden, natürlich auch über Social Media an Buchhändler, an BloggerInnen, also schon auch an die professionellen Zielgruppen und nicht nur an die LeserInnen. Aber ganz klar ist es für uns eher ein Endkundenmarketing und der Vertrieb kümmert sich um die Ansprache der BuchhändlerInnen und macht auch das Vertriebsmarketing, liegt bei uns in der Hand. Sprich, wenn wir was mit einer Buchhandlung machen, dann liegt es eben bei uns, genauso wie der Einverkauf bei uns liegt.
Ja, spannend. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir uns auch so ähnlich sind, obwohl wir da ja auch gar nicht rauskommen, also aus dem Bereich, und Verlagserfahrung bringt ehrlicherweise auch niemand von uns mit, sondern wir haben es einfach mal ausprobiert und es ist mehr so Learning by Doing, aber da haben wir vielleicht nicht alles falsch gemacht.
Da würde ich sagen, gibt euch der Erfolg auf jeden Fall recht und wahrscheinlich ist es eh immer so richtig oder falsch, ist meine Erfahrung, gibt es ja gar nicht, sondern man muss ausprobieren und wenn nicht, geht man irgendwie einen Schritt zurück und probiert einfach weiter aus. Was mir noch als Frage gekommen ist, tatsächlich auch in Vorbereitung auf das Gespräch, was sich verdichtet durch das, was du gerade gesagt hast. Es klingt für mich so, Bücherbüchse ist der Bereich, da geht ihr eben auch an die Endkunden, direkt an die Endkunden, und Leaf ist dann eher was, wo ihr sagt, da wollt ihr auch die Präsenz im Handel haben. Zum einen sprecht ihr eure Bücherbüchse-Kunden auch mit Leaf an und zum anderen habt ihr mal überlegt, dass ihr dem Buchhandel vielleicht auch von der Bücherbüchse irgendwie Sachen zur Verfügung stellen könnt, also Pakete schnüren könnt, die dann Buchhändler weiterverkaufen können an die Zielgruppe?
Also ich kann zu beidem Ja sagen. Zum einen ist es bei Leaf und Bücherbüchse schon so, dass die Zielgruppe sich sehr, sehr überschneidet. Einfach weil wir mit der Bücherbüchse auch da eine Genre-Spezifizierung haben. Wir konzentrieren uns da vor allem auf Romance und Romantasy. Das sind die beiden Hauptgenre. Und das sind auch die Genre, aus denen Leaf entstanden ist. Einfach aus persönlichem Interesse, ehrlich gesagt. Weil das die Genre sind, die ich immer schon gern gelesen habe. Und alle MitarbeiterInnen, die ich über die Jahre eingestellt habe, die gleichen Genres lesen. Also eben weil klar war, die Zielgruppe orientiert sich am Anfang meinem Leseverhalten und dann irgendwann am Leseverhalten meiner MitarbeiterInnen. Und deswegen war es schon wichtig, dass wir diese Genre sehr, sehr gerne mögen, um das auch wirklich verkörpern zu können. Und so ist Leaf eben auch entstanden, einfach nur aus diesen beiden Genres heraus. Das heißt, es gibt eine relativ große Schnittmenge zwischen den KundInnen. Jedenfalls immer als Online-Geschäft, lief eben, wie gesagt, im Handel nochmal ganz anders. Und da können wir natürlich auch nicht so schön tracken, wer die Bücher tatsächlich mitnimmt und kauft, was wir im Direktgeschäft ja haben und was dann ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Und weil du gefragt hast, ob wir nicht auch bücherbüchseseitig mit den Buchhandlungen zusammenarbeiten, das machen wir tatsächlich teilweise schon. Es gibt einen Merch von uns, den wir selbst entwickelt haben, teilweise auch in Buchhandlungen. Da haben wir unsere Sockenkollektion, unsere Buchhüllenkollektion. Die gibt es auch in ausgewählten Buchhandlungen, sowohl in manchen Thalia- und Hugendubel-Filialen, als auch bei unseren Partnerbuchhandlungen. Das heißt, wir haben ein Partnerbuchhandelsprogramm entwickelt. Eigentlich im Hinblick auf Leaf, dass einfach unsere Bücher dort landen, dass wir ein bisschen Feedback von den Händlern bekommen. Wie funktionieren manche Dinge? Wie macht ihr das? Was finden die Kunden gut bei euch und was nicht? Weil wir eben keine stationäre Erfahrung haben. Und aber die einfach auch noch ein bisschen andere Angebote bekommen mit zusätzlichem Merch, anderen Preisen und so weiter. Das heißt, auch die haben mittlerweile teilweise Bücherbüchse-Produkte im Sortiment. Und weil du zwecks Boxen zusammenschnüren gefragt hast, da haben wir tatsächlich eine Kooperation mit Thalia und manchen Verlagen, dass wir Thalia X Bücherbüchse Boxen machen. Das heißt, wir erstellen die Inhalte, das Buch kommt vom Verlag, der ganze Merch kommt von uns. Da wird ein Paket drauf gemacht und verkauft wird es aber bei Thalia. Also es ist auch so eine Mischung aus uns drei Partnern quasi, wo jeder das macht, was er am besten kann. Thalia ist Verkauf, vor allem natürlich auch stationär, was wir nicht abdecken können. Der Verlag gibt ein gutes Buch und wir machen das Erlebnis drumherum, durch das wir bekannt geworden sind, ist, dass wir eben nicht nur einfach Boxen mit Inhalt verschicken, sondern wir verkaufen am Ende ein Erlebnis. Und so arbeiten wir da alle drei auch ganz gut zusammen.
Das finde ich total spannend, auch da wieder, wie ähnlich die Mechanismen sind, die wir versuchen einzusetzen, weil das merken wir natürlich auch, dass es mittlerweile eher um das Erlebnis geht, eher um das Storytelling, wobei bei uns natürlich der erste Ansprechpartner, ich sagte es schon, der Buchhandel ist, die BuchhändlerInnen, die wir irgendwie überzeugen wollen und müssen von unseren Produkten, weil wir gar keinen eigenen Vertriebskanal in dem Sinne haben, wo wir Dinge vermarkten können. Wie ist es euch ergangen, als ihr rein aus dem Endkundenkanal den Verlag aufgebaut habt? Wie reagiert da der Buchhandel, wenn jemand kommt, der, ich sag mal, erst was macht, was parallel zum Handel geht und dann auch die Präsenz haben möchte? Habt ihr da positive Erfahrungen oder Feedback bekommen?
Also wir hatten ehrlicherweise ein bisschen Angst vor diesem Schritt, einfach weil wir ja, sag ich mal, vorher waren wir ein Konkurrent der Buchhändler und haben mit den Verlagen zusammengearbeitet. Dann haben wir unseren eigenen Verlag gemacht und wurden quasi Konkurrent der Verlage und wollten da mit dem Buchhändler zusammenarbeiten. Das ist ein bisschen ein Twitter-Modell, was wir da gefahren haben. Und wir haben uns schon Sorgen gemacht, wie das ankommt, wollten aber diese Möglichkeit, unsere eigenen Bücher verwirklichen zu können, nicht aufgeben. Und haben gesagt, wir probieren das einfach mal aus und gucken, wie alle reagieren. Und tatsächlich haben wir gar kein negatives Feedback bekommen. Also weder von den Händlern, die gesagt haben, sie finden die Buchauswahl toll und möchten gerne mit uns arbeiten, aber auch nicht mit den Verlagen, sondern auch da war das ein total schönes Miteinander. Man unterstützt sich gegenseitig und das ist auch so das, was ich an der Buchbranche mit am schönsten finde, ist dieses, wir machen es miteinander. Das Ziel von allen ist, die LeserInnen glücklich zu machen und tolle Bücher zu machen. Und da ist wenig Konkurrenzkampf, sondern mehr, wir machen es gemeinsam und es gibt genug LeserInnen für alle Bücher. Und deswegen haben wir da wirklich nur schöne Erfahrungen gemacht. Und das hat uns total bestätigt in dem, was wir machen und dass wir unsere Idee da unbedingt weiterverfolgen möchten.
Was soll ich sagen? Es lässt mich fast sprachlos zurück, deine Aussage, weil auch ich die Buchbranche so wahrnehme als etwas, wo man sehr viel miteinander macht und es kein Gegeneinander ist, sondern ein, wie schaffen wir es gemeinsam, LeserInnen zu begeistern, bei unserem Medium zu bleiben und vielleicht auch nicht abzuwandern, noch in andere Bereiche, denn die Konkurrenz sind ja Medien anderer Natur, unter anderem Social-Media-Kanäle, die für euch, glaube ich, ist auch eine Frage, die ich mir notiert habe, bei euch natürlich sehr relevant sind, was die Ansprache angeht. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, ich kann eine kleine Anekdote erzählen, wie wichtig Social-Media für uns ist. Und zwar ist es schon ein paar Jahre her. Da bin ich morgens früh aufgestanden, habe auf mein Handy geguckt, so der erste Blick, und habe in WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommen, auf Englisch, die besagt hat, ich habe deinen Instagram-Kanal, schick mir so und so viel Bitcoin, dann bekommst du ihn wieder. Und das war für mich ein totaler Schockmoment. Ich habe gleich auf unseren Instagram-Kanal geguckt und tatsächlich gesehen, ich hatte keinen Zugriff mehr auf unseren Bücherbüchse-Kanal, der wurde gehackt. Und das war für uns alle schon ein ganz, ganz schlimmer Moment. Es ist viele Jahre her. Es war unser einziger Marketing- und Vertriebskanal, war Social Media. Und das war damals auch Instagram. TikTok war noch gar nicht so eine richtige Sache. Das war noch so klein am Anfang, sondern es war wirklich nur Instagram. Und wir haben 3 Tage lang alles versucht, um diesen Account zurückzubekommen. Aber es gab damals auch überhaupt gar keine Möglichkeiten, da mit jemandem zu sprechen. Also Instagram bietet da keinen Support an. Und man ist da völlig auf sich allein gestellt. Ich habe mir 5 Millionen YouTube-Videos angeguckt mit Ideen, was man wo machen kann und welche Formulare ausfüllen und so weiter. Wir haben auch mit unserer Versicherung gesprochen, weil wir so eine Cyber-Risk-Versicherung haben, ob die irgendwas machen können. Die meinten auch, Instagram ist super schwierig, weil man halt niemanden greifen kann. Wir hatten auch noch einen Partner, mit dem wir so Facebook-Instagram-Werbeanzeigen gemeinsam gemacht haben. Auch die angesprochen, hey, könnt ihr irgendwas machen? Alle nur so, das ist echt schwer, da jemanden ranzubekommen. Wir waren völlig verzweifelt. Wir haben schon gedacht, unser Geschäftsmodell ist einfach am Ende, weil ohne den Kanal, klar kann man von vorne anfangen, aber das dauert natürlich ewig, bis man die Reichweite aufgebaut hat. Und eines Abends saß ich beim Abendessen und plötzlich kam eine E-Mail von Instagram in irgendeiner anderen Sprache, also auch keine normale Schrift, so irgendwas Kyrillisches, glaube ich, war es. Ich habe so als meine Chance gewittert und kannte den Aufbau der E-Mail, und das ist die Passwort-Zurücksetzen-E-Mail, ist von Instagram. Hab da drauf geklickt, innerhalb von Sekunden dieses Passwort zurückgesetzt, und dann haben wir wieder Zugriff erlangt zu diesem Kanal. Und wir gehen davon aus, entweder unsere Versicherung oder dieser Werbepartner haben irgendjemanden im Silicon Valley erreicht, der irgendwo auf den Knopf gedrückt hat, bitte Passwort zurücksetzen. Aber das waren so die schlimmsten 3 Tage meines Lebens, glaube ich, wo wir echt alles den Bach runter haben gehen sehen. Vielleicht beschreibt das ungefähr, wie wichtig Social Media für uns war und ist immer noch.
Okay, ja, wow, krass. Ich hätte jetzt auch gefragt, wenn du die 3 Tage nicht genannt hättest, wie lange ihr da gebibbert habt. Das ist wirklich, ja, ganz schrecklich. Wann ist euch das passiert? Liegt es schon lange zurück? Du hast gerade, glaube ich, gesagt, am Anfang eurer Zeit war das, ne?
Das muss 2021 gewesen sein, glaube ich. Also das ist schon echt ein paar Jahre her jetzt. Zum Glück nie wieder passiert.
Und habt ihr Wege gefunden, wie man sich gegen sowas irgendwie schützen kann?
Ja, seitdem bieten wir Phishing-Schulungen für unsere Mitarbeitenden an, weil tatsächlich war es eine Phishing-Mail damals, die von einer Mitarbeiterin angeklickt wurde. Und seitdem haben wir Schulungen und ist nie wieder passiert.
Ja, also ich glaube, gar kein kleines Thema heutzutage, ne? Also wir werden ja alle mit E-Mails irgendwie überschüttet. Und wie schnell kann das gehen, dass man denkt, man hat irgendwie etwas, was vollkommen klar zugeordnet wird? Kann ich nur sagen, ich habe letztens auch eine Mail bekommen, die war vom Börsenblatt, und dachte ich. Und sie hatte einfach eine andere Endung, und zack, da ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber ja, auch im totalen Reflex einfach draufgeklickt.
Ja, es geht so schnell.
Genau, es geht ganz, ganz schnell. Also das direkt auch nochmal mitgegeben von dir, noch viel mehr als von mir, der, ich möchte dann doch sagen, IT-Expertin. Gut drauf achten, von wem man eine E-Mail annimmt. Gibt es denn, weil du jetzt beide Wege so auch gut aufzeigen kannst, und ehrlicherweise, da bin ich fast ein bisschen neidisch drauf, was du als Herausforderung geschildert hast, den Rollenwechsel ja auch, und letztlich hast du ja jetzt beide Rollen inne mit eigenem Verlag und mit, möchte ja doch, einem Handelsunternehmen quasi. Gibt es sowas, wo du sagen kannst, das kann der klassische Vertrieb etwas vom Endkundenvertrieb lernen, oder etwas, wo man das ein bisschen besser verzahnen kann? Ich finde das, also ich bin ein bisschen neidisch darauf, dass du das beides so ausprobieren kannst.
Das weiß ich sehr zu schätzen, sehe ich tatsächlich auch als ganz, ganz großen Vorteil an. Ob man da viel von lernen kann, bin ich gar nicht so sicher, weil es doch ganz, ganz anders funktioniert. Das ist zumindest, was wir festgestellt haben, ist, dass die direkte Ansprache eben über alle möglichen Medien ganz anders ist, wie wenn man mit einem Geschäftspartner arbeitet und der dann eben in den Endkundenbereich geht, auch weil es ja eigentlich meistens die Unterscheidung digital und offline ist. Und auch da das Nutzerverhalten ein ganz anderes ist. Also ich finde es immer wieder schön und erstaunlich, wie viele der jungen LeserInnen, die ja alle unsere KundInnen sind, doch auch vor Ort kaufen und offline einkaufen gehen. Das freut mich immer total. Und tatsächlich auch bei uns im Verlag, die Verteilung von Direktvertrieb zu normaler Handel, 10% und 90%. Also auch wenn wir diese Erfahrung und Möglichkeit haben, dass wir viel über den eigenen Webshop und Social Media und so machen können, ist immer noch der Großteil einfach über den Direktverkauf in der Buchhandlung, über den Händler. Ich glaube einfach, weil das nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. Und ich kenne es selbst, in die Buchhandlung zu gehen und zu stöbern und das Buch anzufassen und mitzunehmen. Das funktioniert einfach meistens immer noch viel, viel besser, als wenn man ein Mockup, gar nicht kein richtiges Buch, also wirklich nur ein Mockup sieht, auf einem Foto und anhand dessen dann einkauft. Das funktioniert, glaube ich, vor allem bei bekannten AutorInnen und Titeln, wo man sowieso schon weiß, ich will das kaufen, und bei der Bücherbüchse dann eine Sonderausgabe bekommen, die noch ein bisschen schöner ist. Während zum Entdecken von neuen Büchern, von denen man noch nie was gehört hat, ist es, glaube ich, vor Ort im Buchhandel einfach viel besser, da mal zu stöbern, den Klappentext reinzulesen. Deswegen, glaube ich, ist es eine ganz andere Erfahrung. Und kann gar nicht sagen, ob man sich da tatsächlich viel abgucken kann, weil das Kaufverhalten ganz anderes ist.
Okay, also ich höre daraus dieses klare, du kannst eben online besser oder im E-Commerce stärker das durchsetzen, was oder verkaufen, was schon durchgesetzt ist und vielleicht weniger gut was Neues aufbauen.
Ja, definitiv. Also das merken wir bei der Bücherbüchse natürlich sehr im Sinne von, welche Titel laufen gut und welche halt nur so mittelmäßig. Und da sind es schon die Titel, über die viel gesprochen wird, wo die Leute sagen, da ist es mir auch wert, ein paar Euro mehr zu bezahlen für eine Sonderausgabe, weil das ist es halt faktisch. Die sind fast immer teurer und das muss man wollen. Und das macht man vielleicht nicht unbedingt zu einem Titel, über den man auch nichts weiß, sondern da würde man eher zu der, sag ich mal, günstigeren Variante greifen. Und erst wenn man festgestellt hat, oh, ich mag das Buch, dann will man das quasi sammeln. Und dieses wirkliche Entdecken, das passiert in meinen Augen auf Social Media vor allem über Content Creator, die die Titel empfehlen, die die Bücher vorstellen, wo man einen ersten Einblick bekommt und dann sagt, okay, jetzt will ich das Buch haben und dann schaut man, wo kann man es bestellen. Aber da wird man, glaube ich, durch einfach nur scrollen in irgendwelchen Online-Shops nicht wirklich überzeugt von, das Buch brauche ich jetzt, sondern da muss vorher die Intention gekommen sein, dieses Buch will ich haben und wo kann ich es bestellen.
Und das Thema, du hast es gerade genannt, Content Creation oder du hast über den Content Creator gesprochen. Arbeitet ihr da mit, sind das Mitarbeiter von euch? Habt ihr ein eigenes Team, was sich darum kümmert? Oder setzt ihr, beides geht natürlich auch, auf außenstehende, freie Mitarbeiter oder gar einfach Menschen, die ihr ansprecht, weil die Interesse haben, weil die das vermitteln können? Was ist da für euch der Weg?
Tatsächlich eine Mischung aus allem. Also bei uns ist es so, dass ich zum Beispiel bei der Content Creation mitbeteiligt bin, einfach als Gesicht der Firma und da ein bisschen zeige, wie entstehen unsere Produkte, wie funktioniert unsere Firma, was mache ich so den ganzen Tag, wie sieht unser Lager aus und so ein bisschen behind the scenes, weil das einfach total gut ankommt, wenn man nicht bei einem namenlosen, gesichtslosen Unternehmen einkauft, sondern man weiß, wer dahinter steht und auch dann Vertrauen aufbauen kann. Dann haben wir aber auch ein Team aus Content-Creatorinnen, die einfach dafür zuständig sind, Fotos und Videos von allen Büchern zu machen, die Boxen zu zeigen, die Inhalte zu zeigen und auch ein bisschen Trends mitzumachen. Also ich glaube, dass jetzt irgendein Tanz ist oder ein Lip-Sync oder was auch immer gerade gut funktioniert, da kennen die sich einfach gut aus und machen da etwas, was gerade passt und was gerade im Trend liegt. Und dann arbeiten wir ganz intensiv mit unseren Botschaftern zusammen. Wir haben Botschafterprogramm, das sind ein paar Content Creator, die über Bücher bloggen und die nach außen hin unsere Marke repräsentieren. Die werden von uns mit Produkten ausgestattet und drehen dann dazu Videos, Fotos, beposten die und werden dann auch am Gewinn beteiligt. Und von denen nehmen wir tatsächlich auch einiges an Fotos und Videos und posten es auch auf unseren Kanälen, weil es einfach nochmal ein anderes Gesicht ist und die sich einfach auch sehr gut auskennen mit, was funktioniert in der Zielgruppe und wie kann ich das Produkt, das Buch gut in Szene setzen. Also wirklich eine Mischung aus allen dreien, um möglichst abwechslungsreichen Content zu erstellen, der die Kundinnen interessiert und auch immer wiederholt und sie nicht sagen, das habe ich ja schon zehnmal gesehen, sondern einfach auch da ein bisschen für Abwechslung sorgt. Wie macht ihr das?
Wir machen relativ wenig direkt selbst, sondern sind da schwerer unterwegs mit, was du gerade gesagt hast, Leute, die Content erstellen. Natürlich gibt es BloggerInnen, die man auch mal gezielt anspricht, die auch nochmal ein Buch von uns bekommen, wo wir uns freuen, wenn sie für uns etwas tun. In erster Linie ist es aber oft so, dass es vielleicht auch mal so Zufallsbefunde bei uns sind, dass jemand ein Buch hochhält und wir natürlich auch darüber dann gucken, die sozialen Medien nutzen und das teilen, aber keinen eigenen Content in dem Sinne erstellen. Wobei, während ich das gerade sage, gut, das ein oder andere Mal tun wir schon was, dass auch die Verlagsmitarbeiter dann mal Bücher hochhalten natürlich und gerade das Team aus dem Bereich Marketing, Social Media da was macht. Zu bestimmten Themen, unter einem bestimmten Motto Richtung Weihnachten natürlich auch so klassischerweise dann mal einen Adventskalender oder Sommerlektüre, aber sicherlich in keiner so großen Anzahl, weil ich glaube, unser Kern ist trotz allem dieser Weg, natürlich über den Handel zu gehen und vielleicht auch, wenn wir Content kreieren, was zu machen, was nicht nur explizit für den Endkunden ist, sondern wie ich vorhin schon mal sagte, für eine breite Zielgruppe, ne? Dass wir auch direkt sagen, also unserem Insta-Kanal zum Beispiel folgen eben auch Journalisten, denen folgen auch sehr viele BuchhändlerInnen, die sich dann Anregungen holen und vielleicht nochmal das ein oder andere Buch entdecken, was in der Vorschau dann doch untergegangen ist oder nicht direkt mitgeordert wurde. Dass wir das so als weiteren Kanal nutzen, darauf nochmal aufmerksam zu machen. Und natürlich führt das bei dem einen oder anderen Endkunden auch dazu, dass das Buch dann in die gekauft wird, wo auch immer. Aber es ist etwas, was wir so mit nutzen.
Ist denn eure Leserschaft allgemein viel auf Social Media unterwegs, weil ihr doch noch sehr viel anspruchsvollere Literatur veröffentlicht, als wir es machen? Wie ist das bei euch? Sind die viel auf Social Media?
Das ist eine total gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann, weil da müsste ich selber meinen Kollegen Thorsten Wolfert fragen, der bei uns für Social Media zuständig ist, auch als Marketingleiter. Tatsächlich weiß ich es gar nicht. Was ich dir klar sagen kann, ist, dass wir selber manchmal erstaunt sind, wenn wir Daten aus dem Markt bekommen, dass unsere Zielgruppe ist natürlich eher die klassische Zielgruppe, will sagen, wir sind nicht so jung. Jetzt kann man natürlich sagen, was heißt nicht jung? Also heutzutage ist es ja so, die Kernleserschaft ist ja immer noch 50+. Das ist schon ein Bereich, wo wir uns sehr stark tummeln, auch wenn das sich gerade verschiebt natürlich im Markt durch ganz viele neue Label, die gekommen sind und viele wirklich tolle Titel, die glücklicherweise eine jüngere Leserschaft anziehen. Und wieder zum Buch zurückführen, nachdem man irgendwann vielleicht in der Schule mal kurz ausgestiegen ist nach einer Lektüre, sind wir eher klassisch unterwegs, was die Zielgruppe angeht. Das heißt, für uns ist es eben auch, was die Kanäle jetzt angeht, Facebook und Insta sind so unsere Kanäle. Und wir haben dann eher ein Programm für jüngere Leute, für jüngere LeserInnen, was einzeltitelspezifisch ist. Das kann dann sowas sein wie einen Ewald Ahrens, wo es wahnsinnig viele junge LeserInnen gibt, die sich da drauf stürzen. Natürlich Caroline Wahl jetzt, wo viele LeserInnen, die in Teilen ja auch noch zur Schule gehen, also wirklich junge LeserInnen, die wir da haben, darauf zugreifen und zugreifen bei dem Buch. Und um zurückzukommen auf deine Frage, ich sagte ja schon, so richtig beantworten kann ich es nicht. Ich finde aber auch durch die Kanäle, die wir bedienen, sagt das ja schon so ein bisschen was aus. Und ich glaube, wir haben vor allem eine jüngere Zielgruppe als ihr, was sicherlich auch an unserem Programm liegt, was an der Art der Literatur, die wir verlegen oder den Büchern, die wir verlegen, liegt.
Ich finde es ganz schön, dass du Caroline Wahl angesprochen hast, weil ich nämlich auch eine Frage zu hätte. Würdest du sagen, das ist ein Marketing- oder ein Vertriebserfolg, dass dieses Buch 22 Bahnen so durch die Decke gegangen ist?
Ich glaube tatsächlich, dass das ein Erfolg von allen ist. Angefangen vom Text, wo ich wirklich sagen muss, wow, selten so früh einen Text gehabt, der so gut war, wo wenig dran gearbeitet werden musste. Und mit dem Text steht und fällt ja immer alles. Und leider wissen wir ja sehr gut, dass nur der Text ist es dann auch nicht, sondern der Rest muss irgendwie auch stimmen. Und ich glaube, dass da sehr viele Sachen sehr gut ineinander gegriffen haben. Der Vertrieb hat sehr früh angefangen, dafür zu trommeln. Es waren alle begeistert und auch das ist wichtig. Das wirst du auch bestätigen können. Du musst möglichst, wenn du mit was anfängst, mit einem Text, musst du möglichst viele schon im Haus, im Boot haben, die irgendwie begeistert sind und positiv darüber reden, damit sich so ein Vibe irgendwie weiterträgt. Das war bei uns im Haus so, das war über die VertreterInnen so, die begeistert darüber gesprochen haben. Und das ist sehr schnell eben auch übergesprungen auf die Presse. Und ich finde, was man nie vergessen darf, in diesen Zeiten wird das noch viel stärker oder kommt das viel stärker zum Tragen, die AutorIn selbst, die ihre Produkte einfach vermarktet, in Form von, ich bin in der Öffentlichkeit, ich gehe raus und ich bin noch immer beeindruckt, wie viele Lesungen Caroline Wahl in dem ersten Jahr gemacht hat, in dem Jahr, als 22 Bahnen erschienen sind. Die war irgendwie ständig unterwegs und ist von A nach B über C gefahren, um zu lesen. Und das ist so toll und das sind so diese ja, Erfolge, die selten sind, aber die auch so wahnsinnig viel Spaß machen, weil es viele begeisterte BuchhändlerInnen gab, die gesagt haben, wir geben der Debütantin, die wir einfach toll finden, wir finden den Text toll, wir geben ihr die Bühne, dass sie bei uns lesen darf, die es geschafft haben, ein Publikum da irgendwie zu finden, die, ja, die brauchen ja auch, also eine Lesung alleine reicht ja nicht, da muss ja auch Publikum da sein. Das heißt, auch da wurde Werbung gemacht. Und die LeserInnen haben da gesessen und haben der Autorin gelauscht. Und da haben so ganz viele Sachen ineinander gegriffen. Und ja, ich würde sagen, das ist wirklich ein Erfolg des gesamten Verlages, aber auch ganz klar der Autorin und des Buchhandels, die da alle mitgezogen haben und wir das Glück hatten, dass es alle begeistert hat. Und da hat vielleicht einer hat angefangen und dann griff es aber ineinander.
Ja, und auch so schön zu sehen, dass sich der Einsatz auch von der Autorin in dem Fall einfach total lohnt. Wir merken das auch immer wieder bei unseren Titeln, wenn auch die AutorInnen auf Social Media aktiv sind, viel vom Entstehungsprozess zeigen, dann spürt man das einfach direkt in Reichweite und Verkaufszahlen, weil ich glaube, dieses ich kann mich mit jemandem identifizieren, immer stärker wird, vor allem in der jüngeren Zielgruppe. Die möchten das, die möchten wissen, wer ist Autor, Autorin, wer steht da dahinter und das auch unterstützen. Und ich kenne auch ganz viele, die die Bücher gar nicht unbedingt lesen, aber die AutorInnen so sympathisch finden und das, was sie vermitteln, so toll finden, dass sagen, die will ich unterstützen und ich kaufe das Buch für die Autorin. Und das finde ich auch total schön, dass es zwar zum einen um den Inhalt geht, aber eben auch um dieses, wer macht es und hinter wem kann ich stehen, mit wem kann ich mich identifizieren.
Ja, das ich glaube auch, dass das immer mehr greift und irgendwie Autoren ja auch so zugänglicher werden. Und ich glaube, das ist ja auch eine Generationenfrage. Über Social Media ist man ja auch viel schneller im Kontakt und man kann sich mal viel schneller schreiben. Und es gibt irgendwie Kanäle, wo ich jemanden direkt erreichen kann, wenn der das nicht blockt. Und das war ja alles auch früher noch gar nicht möglich. Also dann, ich erinnere mich noch an die Zeiten, das gibt's auch heute noch, dann kriegt man einen Brief in den Verlag für den Autoren oder eine E-Mail mit der Bitte um Weitergabe. Was auch vollkommen in Ordnung ist, aber heute ist der Kontakt ja ein sehr viel schnellerer und das braucht uns als Mittler gar nicht mehr. Manchmal würden wir uns vielleicht wünschen, wir wären sogar mehr Mittler und man würde über uns gehen und nicht an uns vorbei, weil es ja doch auch immer, also es gehört ja auch zu unserem Job, bestimmte Dinge zu koordinieren. Aber es ist alles sehr viel nahbarer und sehr viel direkter und da haben natürlich die sozialen Medien viel zu beigetragen. Was ist das, was bei euch im Fokus steht? Transport von Inhalt oder Transport von Marke? Beziehungsweise passiert überhaupt beides oder sagt ihr, die Marke ist eigentlich nachgelagert?
Kommt drauf an, ob wir über die Bücherbüchse oder über Leaf sprechen. Also bei der Bücherbüchse ist es die Marke und die ist verknüpft mit einem Gefühl und einem Qualitätsversprechen, was dafür sorgt, dass die Kundinnen, die kaufen, uns viel Vertrauen entgegenbringen. Wir machen ja ganz viel Überraschungsboxen. Das heißt, man weiß nicht, was man bekommt. Das heißt nicht der Inhalt, der überzeugt im ersten Schritt, sondern dieses Vertrauen, dass wir da viel Arbeit reingeschickt haben und was Tolles überlegt haben, was die Kundinnen begeistern wird. Und bei Leaf ist es gleich noch ein bisschen was anderes. Da geht es mehr um die Inhalte, weil wir da ganz viele verschiedene Titel rausbringen, zu 100% dahinter stehen und die Stoffe wichtig sind, die Charaktere, die Hintergründe und die AutorInnen und wir das vermitteln wollen. Natürlich hoffen wir, dass die Kundinnen und LeserInnen, die uns finden und die Bücher toll finden, weitere Bücher von Leaf gut finden. Aber da ist der Fokus tatsächlich eher auf dem Inhalt und auch auf jedem Titel einzeln. Wir schauen, dass alle Titel die gleiche Sichtbarkeit bekommen und wir sagen mal die große Bühne, dass sie gesehen werden können. Und auch da ist das Interesse einfach teilweise super unterschiedlich und nicht jeder, der ein Buch gut findet, findet die anderen auch gut, sondern da gehen wir wirklich mehr titel- und inhaltsbasiert dran. Ist es bei euch auch eher inhaltsbasiert beim Verlag?
Total. Wir gucken immer auf den einzelnen Titel und gucken beim Titel, wer ist die Zielgruppe, also sprich, mit welcher Altersstruktur haben wir es zu tun, mit welchen Interessen, vielleicht auch welche Bedürfnisse werden erfüllt und ja, was glauben wir wirklich, was ist für den einzelnen Titel die richtige Struktur und wir versuchen da auch nicht in Töpfen oder in Programmplätzen zu denken, sondern wirklich sehr offen, weil jeder Titel ist dann eben besonders und jeder Autor hat sein Buch halt nur einmal geschrieben, zumindest dieses eine Buch, und das braucht dann halt eine andere Behandlung als ein anderer Titel das braucht. Und was ich dazu aber ganz klar auch sagen möchte, ist, das können wir machen, weil wir auch so ein kleines Programm haben. Wir haben halt 50 Novitäten circa pro Halbjahr, wo auch Taschenbuchübernahmen dabei sind. Wir haben ja ein sehr breites Programm mit der Literatur, aber auch mit dem Kochbuch, was ein kleines Segment ist, aber in Teilen eben auch sehr erfolgreich ist. Das heißt, wir können uns wirklich um die einzelnen Titel kümmern. Ich kann aus auch Erfahrung großer Häuser sagen, da kann das natürlich nicht so gut funktionieren. Da muss ich eher clustern und sagen, ich packe Dinge zusammen und habe ein Schema und greife einzelne Titel aus, um die ich mich besonders kümmere. Und das können wir halt gut machen, auf jeden einzelnen Titel bezogen. Ob es eben ein Bestseller-Autor ist oder jemand ist, der neu ist, wo wir gucken müssen, wo geht der hin. Und das merken wir halt natürlich, die Positionierung und das im Vorfeld überlegen, wen wollen wir ansprechen und wie können wir den erreichen, wird auch immer wichtiger.
Das finde ich total lustig, dass du sagst, euer kleines Programm, wenn euer Programm schon klein ist mit 50 Novitäten im Halbjahr, was ist dann unseres mit 7 bis 10?
Nun gut, es ist ja immer eine die Perspektive. Ja, vielleicht ist es auch, habe ich ein Gespräch geführt mit einem Kunden, da hieß es, wir wollten mal die Meinung eines kleinen Verlags hören. Da habe ich gedacht, nun gut, auch das ist ja eine Frage der Perspektive. Ja, ich meine hier natürlich dann wirklich auch die Konzernverlage, die deutlich mehr haben. Und es gibt durchaus ja auch Verlage, viele tolle kleine Verlage, die ein noch geringeres Programm haben oder ein kleineres Programm haben, die aber auch die Chance haben. Und vielleicht sage ich es nochmal so, ich glaube, das Ende ist halt bei einem Programm wie unserem erreicht. Also würden wir das jetzt erweitern, was wir nicht vorhaben, auf 60 Titel pro Halbjahr, würden wir das auch nicht mehr schaffen. Weil dann, ja, es funktioniert halt einfach irgendwann nicht mehr, dann kippen halt Dinge hinten über.
Ja, und man kann irgendwie auch den Qualitätsanspruch nicht mehr einhalten, sowohl inhaltlich, was die Texte angeht, als aber natürlich auch, was möchte man marketing- und vertriebsmäßig möglich machen, weil dann natürlich einfach auch die Kapazität begrenzt ist. Deswegen haben wir auch gesagt, wir halten unser Programm klein, machen Titel, die wir wirklich toll finden und wo wir auch sagen können, wir können das stemmen und es fällt eben nicht am Ende ein Titel runter, wo man sagt, da hat man aber eigentlich einen tollen Autor, tolle Autorin, die da unheimlich viel Zeit reingesteckt hat und ein ganz toller Text bei rausgekommen ist und es aber halt aus Zeitgründen, sag ich mal, im Verlag nicht geklappt hat. Und deswegen gehen wir da einen ähnlichen Weg wie ihr, auch wenn noch in einem anderen Umfang. Aber damit fühlen wir uns auch einfach wohl, dass wir alle gleich behandeln können.
Das heißt aber, weil du gerade sagst, gleich behandeln, ihr geht wirklich mit, die Titel bekommen dieselben Bedingungen oder ist es schon so, wie es jetzt auch wieder klassischerweise in einem klassischen Vertrieb ist. Es gibt einen Spitzentitel, es gibt ja schon, also bei uns auf jeden Fall trotzdem eine Gewichtung, auch wenn wir jedem Titel was mitgeben und versuchen, bei jedem was Individuelles zu machen. Aber es gibt natürlich ganz klar die, wo wir sagen, die wollen, die müssen wir irgendwie durchbringen. Und es gibt die, wo man mit sehr viel Herz kleine Dinge macht, die eben auch was bewegen, aber vielleicht nicht das ganz große Programm. Wie ist das bei euch? Sind die Startbedingungen wirklich gleich oder clustert ihr auch dann doch ein bisschen?
Also es gibt schon eine Gewichtung, die wir festlegen, wo wir erstmal davon ausgehen, welcher Titel hat das größte Potenzial. Aber wahrscheinlich, weil wir noch nicht so lange dabei sind, liegen wir damit häufig nicht so richtig. Das heißt, die Titel, die wir möglicherweise eingeschätzt haben, als das ist der Spitzentitel, der wird am meisten passieren, werden das dann gar nicht. Oder ein anderer Titel, wo wir sagten, ach ja, der wird da so ein kleines Herzensprojekt sein, läuft halt so mit, wird dann plötzlich so erfolgreich, dass alle Spitzentitel in den Schatten stellt. Also da sind wir in der Einschätzung noch nicht so gut und stellen uns dann aber auch flexibel darauf ein. Also wir merken, okay, hier sind die Vorbesteller irgendwie mega gut, dann pushen wir den mehr, auch wenn das nicht als Spitzentitel geplant war zum Beispiel, sondern reagieren da wirklich auf den Markt. Und das ist halt das Schöne für uns. Das sehen wir anhand von Social Media, unseren Webshop-Verkäufen, halt schon teilweise Wochen, Monate vor Erscheinungstermin und können dann da einfach nochmal umschwenken und die Gewichtung und natürlich auch die Budgets anders verteilen. Das kann man halt vielleicht nicht, wenn man, sag ich mal, nur im traditionellen Handel arbeitet, dann ist es ja erst mit Erscheinungstermin geht so das richtig los und dann ist vielleicht schon zu spät, da noch Maßnahmen einzuleiten. Das heißt, dann passen wir uns einfach an und vielleicht lernen wir das auch mit der Zeit, dass wir das besser einschätzen, oder? Wie ist das bei euch? Könnt ihr das gut einschätzen? Wird es besser?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das wird besser und trotzdem gibt es glücklicherweise immer die Titel, die einen überraschen und die auf einmal so aus der Ecke kommen, besser funktionieren, als man das gedacht hat. Aber was vollkommen richtig ist, was du gesagt hast, ihr könnt es halt sehr früh einschätzen, wenn ihr jetzt, wenn wir über Leaf reden, wird es ja auch so sein, dass ihr Vormerker aus dem Handel habt, aber ihr habt auch eure eigenen Vormerker, weil ihr werdet da ja auch ein Direktkundengeschäft haben. Das heißt, das, was über diesen einen Kanal kommt, ist halt quasi schon verkauft an den Endkunden. Und was haben wir? Wir haben natürlich eine Begeisterung vom Handel und wenn das ist erstmal immer eine gute Aussage, wenn wir viele Vormerker haben. Aber das eine ist ja, die Vormerker kommen immer später, weil das Einkaufsverhalten sich natürlich verändert hat. Die Vormerker werden geringer, weil weniger eingekauft wird, auch der Zeit geschuldet und nachvollziehbar, macht aber die Kalkulation schwieriger. Zum einen die Kalkulation der Erstauflage, aber auch der Erwartbarkeit dessen, was passiert. Und bei uns ist ja noch kein Buch durchverkauft. So, dann liegt es ja erstmal im Handel. Das heißt ja noch nicht, dass es den Leser findet. Wir haben, ich möchte fast sagen, den Influencer-BuchhändlerInnen, die dann da stehen und für unser Buch werben. Weil wenn sie das Buch gut eingekauft haben, waren sie in der Regel, wenn es ein Leseexemplar gab, ja auch begeistert davon. Sprich, sie reden darüber. Das heißt, wir haben da den analogen Kanal, wie eben Richtung Endkunde kommuniziert wird, der auch oft sehr nachhaltig ist, weil eben länger darüber gesprochen wird und es nicht eine kurze Sequenz ist oder eine Sequenz, die in einem Kanal nach unten rutscht, sondern der Buchhändler ja immer wieder die Chance hat, den Endkunden, von dem er meint, dass das richtig ist, ihm das anbieten zu können. Und trotzdem muss der es aber ja erstmal kaufen. So, und dann sehen wir halt erst, du hast es gerade schon gesagt, wenn das Buch ausgeliefert ist, die Auflage feststeht, dann wissen wir halt erst, wie verkauft es sich wirklich. Und das kann auch mal auseinanderklaffen.
Ja, das habe ich eh festgestellt, dass das Definieren von einer Erstauflage so die Königsdisziplin ist und man gefühlt es eh nur falsch machen kann.
Das ist auch die letzte Auflage übrigens. Die kann man meistens auch nur falsch machen. Das ist nämlich meistens die zu viel. Aber gut, das ist ja auch Teil unseres Geschäfts.
Definitiv.
Gibt es vielleicht was, was du mit der Erfahrung, die du jetzt hast, anders machen würdest? Und ich frage mal gezielt, vielleicht eher sogar, was die Bücherbüchse angeht, nachdem du Leaf gegründet hast?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube auch tatsächlich nein. Also wir haben bei der Bücherbüchse von Anfang an alles Wissen, was wir rund um Social Media und Community Building hatten, genutzt. Das war sehr erfolgreich. Man muss sich da sehr, sehr schnell anpassen, einfach weil sich sowohl die Zielgruppe natürlich verändert, weil es jünger wird und sich die Plattformen und die Möglichkeiten aus Social Media ändern. Sowas wie TikTok kam dazu und auch die Art des Content verändert sich. Das heißt, da muss man immer sehr, sehr schnell mitgehen. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir durch Leaf dahingegen was anders gemacht hätten, sondern ich glaube, dass wir da alles richtig gemacht haben. Ich bin eher der Meinung, dass wir jetzt, wo wir bei Leaf ja als neuer Verlag noch relativ am Anfang stehen, da definitiv noch einiges von bestehenden erfolgreichen Verlagen lernen können, weil wir da eben nur aus dieser Community-Bubble kommen und das funktioniert sehr gut, aber ist eben längst nicht alles, was man als Verlag erreichen möchte. Also das ist ja doch noch, es ist beschränkt, die Zielgruppe, die aus Social Media unterwegs ist, die erreichen wir gut und alle anderen möchten wir aber auch noch bekommen und das ist eher unsere Herausforderung, da weiterzumachen und auch so das, was wir uns vorgenommen haben als nächsten Step. Ich hoffe sehr, dass wir das gut hinkriegen und da eben der Vertrieb einfach eine große Rolle spielt, weil es nochmal eine ganz andere Reichweite hat, was die Zielgruppe angeht.
Und ich höre aus deiner Formulierung, dass du über den Step noch nicht reden möchtest, sondern dass eine vielleicht Überraschung ist oder verrätst du uns, was ihr vorhabt?
Kann ich gar nicht so genau, weil es da gar keinen konkreten Plan gibt. Also wir haben ein paar Ideen, wo wir sagen, das probieren wir mal aus. Und da ist eben dieses Partnerbuchhandelsprogramm ist einer der Punkte, wo wir gesagt haben, wir möchten mehr Nahbarkeit zum Buchhändler, um da mehr Insights zu bekommen. Wie läuft das tatsächlich und was braucht ihr, was können wir euch geben? Und wir sind da aber einfach, wir probieren es einfach mal aus. Also all die Themen, die uns in den Kopf schwirren, die kommen uns meistens zu ungünstigen Zeiten. Wir sagen, habt ihr schon mal daran gedacht? Und alle so, nee, aber lass doch mal ausprobieren. Und dann testen wir das. Aber dadurch, dass wir keine Erfahrung mitbringen im Verlagsgeschäft, ist es wenig von, das habe ich da schon mal so und so gemacht, das können wir hier auch machen. Oder der und der hat mir das empfohlen, lass es auch mal versuchen. Sondern es ist mehr, lass es mal testen und dann machen wir das und dann machen wir das und wir schauen am Ende, was funktioniert. Deswegen kann ich ja da tatsächlich keinen richtigen Gameplan vorlegen, weil es einfach nicht gibt.
Okay. Und sag mal, wenn man, wenn ihr jetzt neue Stellen zu besetzen habt, weil ihr seid ja ein wachsendes Unternehmen, was für Skills muss man da mitbringen? Also offensichtlich ja nicht das immer gerne genommene, lange Erfahrung in einem Verlag, Vertriebserfahrung, sondern was ist für euch das Wichtigste?
Also es kommt schon auf die Stelle drauf an. Wir haben tatsächlich viele Stellen, die kreativ mit dem Inhalt zu tun haben. Und da ist das, wonach wir suchen, Begeisterung. Begeisterung für das, was wir tun, für das Produkt, für die Arbeit mit Autorinnen, für die Arbeit am Text, für die Liebe zum Buch und auch die Lust, in einem Unternehmen wie unserem zu arbeiten. Weil das kann ich auch sagen, es ist ganz anders, wie wenn man in ein mittelständisches Unternehmen reingeht, das seit 15, 20 Jahren existiert. Da gibt es ganz andere Strukturen und es ist eine ganz andere Geschwindigkeit, als es bei uns der Fall ist. Das heißt, wir sind mit sehr vielen und schnellen Änderungen konfrontiert und das muss man wollen, da muss man Lust und auch Mut zu haben, weil wir hatten mal einen Mitarbeiter, der war 3 Wochen im Urlaub, der kam zurück und meinte so, das hat sich irgendwie alles verändert jetzt. Was machen wir jetzt genau? Also es passiert wirklich viel in kurzer Zeit und das muss man wollen. Das heißt, diese Wandelbarkeit, die Begeisterung, das suchen wir. Während da in diesen kreativen Bereichen das Fachliche eher zweitrangig ist, wenn wir jetzt über sowas sprechen wie IT und Buchhaltung und so weiter, dann ist natürlich das Fachliche schon im Fokus. Da ist uns dann aber auch die Buchbegeisterung tatsächlich nicht so wichtig, weil das da einfach zweitrangig ist und nicht im Mittelpunkt steht.
Und würdest du aber sagen, dass das bei Leaf genauso ist oder gibt es da auch noch eine Unterscheidung zwischen den beiden Unternehmen?
Das ist sich sehr ähnlich tatsächlich. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an meiner Einstellung zur Arbeit, was mir wichtig ist und ich da häufig mehr Wert auf bestimmte Werte lege, wie man miteinander arbeitet, als was man mitbringt. Also mir ist immer die Lernbereitschaft sehr viel wichtiger als den Abschluss habe ich schon gemacht, weil ich selber weiß, was man theoretisch auf dem Papier alles gelernt hat, was man am Ende noch kann. Und was mir viel wichtiger ist, dass wenn du mit neuen Themen konfrontiert bist, du dich da reinfuchsen kannst und eine Lösung finden kannst, das ist für mich viel zentraler. Das heißt, für mich ist im Recruiting tatsächlich die Werte und die Art des Lernens sehr viel relevanter, als welche Stationen man schon abgeschlossen hat.
Mir gefällt diese Einstellung total, weil ich selber auch denke, man kann sehr viel lernen. Vor allem, was Sachliches, Fachliches angeht. Also ich kann bestimmte Dinge, ja, kann ich wirklich mir einfach erarbeiten, wenn ich Lust habe, sie mir zu erarbeiten. Und das ist vor allem das Fachliche, was bestimmte Werte angeht, gerade Werte und dann eben die Haltung, meine Einstellung, auch was Kollegen angeht oder auch eine Begeisterungsfähigkeit. Das ist halt schwerer zu lernen. Ne? Also entweder habe ich das, entweder brenne ich für ein Thema im Positiven wie im Negativen oder ich tue es nicht und da kann man nicht hingebracht werden.
Genau, so sehe ich das auch.
Ich glaube, das ist auch was, was auf die ganze Branche aber eigentlich ganz gut zutrifft. Auch wenn wir viele gelernte Kräfte natürlich haben, was auch gut so ist. Ich finde das auch gerade im Sortiment sehr gut, weil wir ja sehr speziell irgendwie sind in jeder Hinsicht, was den Absatz angeht, beziehungsweise den Vertrieb. Wenn wir nur allein daran denken, Thema Meldenummern und sowas, wo man sich irgendwie reinarbeiten kann und muss. Und Preisbindung, es läuft einfach vieles anders, als es im anderen Handel läuft. Aber was ein großer Punkt für alle ist, ist, glaube ich, wirklich die Begeisterung für das Produkt, für den Inhalt, dafür, dass es eben sowas Emotionales ist. Also wir verkaufen ja Emotionen. Und das finde ich was, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, weil das ein tolles Gut ist, mit dem wir handeln dürfen.
Total. Das macht es einfach noch viel schöner und intensiver. Und zumindest für mich und meine Teams ist es so, dass die Arbeit so auch viel mehr Spaß hat und bedeutsam ist und man weiß, warum man das macht und dass die Arbeit dafür sorgt, dass ganz, ganz viele Kundinnen glücklich sind und schöne Lesestunden verbringen. Und ich finde, das gibt einem unheimlich viel zurück, wenn man weiß, warum man es macht und dass andere an Menschen es dadurch gut geht.
Und ist das was, wodurch ihr euch auch steuern lasst? Dadurch, dass ihr den direkten Kontakt habt, bekommt ihr ja auch viel Feedback, auch was Stoffe im Speziellen angeht, vielleicht sogar das, wo man keinen Einfluss drauf hat, wie Buch hat mir gut gefallen, weil dies und das und jenes passiert ist. Nehmt ihr da auch Dinge raus, um ein neues Programm zu kreieren oder neue Produkte?
Definitiv. Also da sind wir wirklich sehr, sehr eng im Austausch, nehmen ganz viele Kundenwünsche an und versuchen, da mit allem, was wir machen, möglichst nah ranzukommen an das, was sie sich wünschen. Das ist zum einen natürlich super vorteilhaft für uns, weil wir nicht in eine Glaskugel gucken müssen, mit was könnten die Kundinnen denn mögen, sondern die es uns tatsächlich sagen und wir genau wissen, was sie brauchen. Auf der anderen Seite ist aber das eine große Herausforderung, weil wenn sie was nicht gut finden, sagen sie uns das auch direkt. Und natürlich hilft uns das in der Weiterentwicklung, ganz klar. Aber du kennst es bestimmt selbst, wenn man mit Herz an einer Sache gearbeitet hat für lange Zeit und es dann endlich in die Welt hinauslässt und dann wird es zerrissen, dann zerreißt es auch das Herz ein bisschen. Also es hat wie alles gute und schlechte Seiten.
Ja, es ist ein bisschen ja auch das eigene Baby, was dann da im Fokus steht. Thema Zielgruppen. Ich sage, eure Zielgruppe ist jünger. Ich denke, da gehst du mit. Gibt es da eine Veränderung, die ihr irgendwie spürt? Also zum einen werdet ihr ja auch älter im Team. Möglicherweise verändert sich euer Leseverhalten, was irgendwie eine Veränderung ist. Ist das was, woran ihr vielleicht auch arbeitet, dass die Zielgruppe zu erweitern, weil nochmal auf uns bezogen, im besten Fall erwischen wir natürlich immer alle, ne? Also es gibt die Kernzielgruppe und der Wunsch ist natürlich, die möglichst breit zu machen. Wie ist das bei euch?
Also aktuell ist unsere Zielgruppe sowohl bei der Bücherbüchse als auch bei Leaf relativ ähnlich, mit Frauen zwischen 15 und 35 hauptsächlich. Und ja, du hast schon gesagt, wir werden alle älter, das ist richtig. Wir sind alle jetzt mittlerweile so um die 30, Anfang 30. Und wir merken für uns, unser Leseverhalten verändert sich. Es wird einfach doch nochmal erwachsen und anspruchsvoller. Und stehen tatsächlich gerade an so einem Punkt, wo wir überlegen, wie wir weitermachen. Also wir haben erst letztens wieder die Personas ausgewertet, wie wir sie erreichen, welche wir erreichen, wo wir uns sehen und was uns eigentlich fehlt. Und haben viel drüber gesprochen, noch keine gute Lösung, aber überlegen tatsächlich, ob wir da nicht ein bisschen uns weiterentwickeln in ja ein bisschen ältere, anspruchsvollere Literatur. Die sind einfach dann natürlich auch mit anderen Themen beschäftigt. Aber ob das so zur Marke Bücherbüchse passt, wissen wir noch nicht.
Und da wäre ja dann auch die spannende Frage, die wir hier nicht mehr erörtern können, greifen dann auch noch dieselben Wege, was die Vermarktung angeht, ne? Oder ist es dann doch ein anderer Vertrieb?
Korrekt. Und ich bin sehr sicher, es ist ein anderer.
Okay, ja, damit haben wir eine spannende Frage noch beantwortet. Unterscheidet sich der Vertrieb dann doch je nach Zielgruppe? Und da bin ich auch bei dir. Ich glaube, dass sich die ja unterschiedlichen Altersgruppen doch auf verschiedenen Kanälen bewegen und ja erreichen lassen. Und kann das vielleicht nochmal zu uns sagen, gerade auch was das Junge angeht, wenn du stark vom Sortiment lebst, vom unabhängigen Sortiment, wo natürlich auch junge LeserInnen unterwegs sind, die wollen ja auch gar nicht unbedingt angesprochen werden. Ne? Also man geht in eine Buchhandlung rein, man sagt vielleicht noch Hallo, aber eigentlich möchte man ja gar keine Beratung. Das ist ja auch manchmal ein sehr stiller Kaufvorgang. Und das unterscheidet sich dann einfach und die kann man natürlich über die sozialen Medien sehr gut erreichen. Dann komme ich noch zu einer Abschlussfrage, die allen GästInnen in diesem Podcast gestellt wird. Warum arbeitest du gerne in der Buchbranche?
Ach, ich glaube, die Antwort ist eigentlich total einfach, weil ich Bücher liebe. Ich kann mir kein Leben ohne Bücher vorstellen. Ich habe mein ganzes Leben lang gelesen und in jeder freien Minute habe ich ein Buch dabei. Das heißt, das ist für mich der ganz große Traum, mit etwas zu arbeiten, für das ich so, so viel Begeisterung und Leidenschaft empfinde. Und dass die Buchbranche so schön ist und das Miteinander so toll und das so familiär ist, das ist für mich so der Bonus, der damit einzahlt. Und deswegen kann ich mir ehrlicherweise nicht arbeiten, jemals wieder in einer anderen Branche zu arbeiten.
Ja, dann bin ich, muss ich jetzt mal sagen, total inspiriert. Zum einen angetan davon, wie nah bestimmte Dinge doch beieinander liegen, was den klassischen Vertrieb angeht und was den unkonventionellen Weg angeht. Und gleichzeitig total neugierig, was sich bei euch entwickelt. Du hast ja so ein paar Sachen gesagt und vor allem auch die Agilität und Schnelligkeit, dass sich innerhalb von 3 Wochen sowieso viel bei euch verändern kann. Ich bin gespannt, was sich da alles noch tut, was wir von dir und deinem Team alles noch erwarten dürfen. Ich bin wirklich sehr neugierig. Und freue mich, dass du sagst, ihr könnt von uns noch was lernen. Das ist Balsam für die Seele, weil ich denke, dass auch ein eher klassisch aufgestellter Verlag wie wir auf jeden Fall von euch was lernen können, dass wir da gut hingucken sollten, weil es beeindruckend ist, was ihr da einfach macht. Und ich sag ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und deine Offenheit. Das hat mir total viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es unheimlich schön und sehr spannend und denke auch, dass da von so einem Lernprozess beider Seiten sehr, sehr gut profitieren können, wenn man denn in den Austausch geht. Deswegen fand ich es sehr, sehr spannend und nehme da für mich auch ganz, ganz viel Inspiration mit.
Das war Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche.